Wir müssen über Ausspielwege, Produktionsweisen nachdenken. Da müssen wir, glaube ich, bestimmte Dinge schlichtweg sein lassen, um andere Dinge tun zu können.
Was tut ihr, um zum Beispiel mehr Arbeiterkinder, Migrantenkinder in die Redaktion zu kriegen?
Das ist eine gute Frage und die trifft einen wunden Punkt. Da sind wir noch nicht gut genug. Und der ist, glaube ich, insgesamt im Journalismus ein Punkt, dass wir mit Menschen arbeiten, die häufig aus ähnlichen Belangen und Bereichen kommen. Ich habe es spät gelernt, dass wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und sofort Kreise zieht. Das habe ich am Anfang, glaube ich, das war ein Fehler. Das muss vorsichtig sein, noch vorsichtiger sein, die Worte wägen.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einem neuen Chefin-Gespräch. Diesmal trifft Turi 2 Clubchef Peter Turi Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie hat als Journalistin angefangen mit einem Volontariat beim NDR, war Korrespondentin in Singapur und Washington und hat das Politmagazin Panorama moderiert. Seit 2016 steht sie an der Spitze des RBB, inzwischen in ihrer zweiten Amtszeit. Im Gespräch geht es unter anderem um die Umbaupläne im RBB, geschlechtergerechte Sprache auf Sendung und die Frage, wie der Journalismus diverser werden kann.
Herzlich willkommen im Clubraum an alle und hallo Patricia.
Hallo, hallo in die Runde.
Schön, dass du da bist. Was trinkst du, Patricia?
Vor mir steht ein Tee, mein Lieblingstee und ein Glas Wasser.
Und ein Glas super.
Wasser. Super. Alles. Aber völlig entspannt. Tee am Abend ist gut.
Ja, Tee habe ich auch. Heute mal ein Salbei, weil meine Stimme ein bisschen mitgenommen ist. Ich weiß gar nicht, von was. Ich mache ja nicht so viele Konferenzen wie du. Was für einen Tee bevorzugst du, Patricia?
Ich habe hier einen, der heißt Rouge Sahara. Es ist eine Mischung zwischen grünem und rotem Tee. Sehr schön, ich liebe ihn sehr. Den trinke ich seit ungefähr 10 Jahren. Seit ich ihn entdeckt habe, trinke ich den konstant.
Gut, dann lass uns mal loslegen. Ich hätte eine Frage ganz zum Anfang, ein bisschen zu eurer Kommunikationskultur. Wer duzt sich bei euch? Wen duzt du? Wen siehst du?
Also erstmal, du Peter, vielen Dank für die Einladung heute. Ich bin gerne hier. Ich finde auch Clubhouse spannend. Können wir auch noch mal drüber reden nachher. Wen ich duze? Ich glaube, das ist wie überall. Wer sich gut kennt, vielleicht schon jahrelang, duzt sich. Alte Kolleginnen, Kollegen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite. Alles andere ist immer ein bisschen ausprobieren. Manchmal spielt das Alter eine Rolle, manchmal natürlich auch Hierarchie. In den Redaktionen und auch in den Produktionsbereichen wird sich natürlich schneller geduzt im Kolleginnenkreis. Das habe ich beibehalten. Und dann gibt es ja noch inklusive Sprache. Wir sind da auch auf dem Weg, gerade läuft oder ist gelaufen, ist heute seit heute anders. Betriebsintern hat eine Abstimmung im Intranet bei uns stattgefunden, ob zum Beispiel der Redakteursausschuss, was ich richtig finde, jetzt anders heißen soll. Seit heute heißt der Redaktionsausschuss. Also das Thema Sprache ist bei uns ein großes. Natürlich gibt es auch bei uns gendergerechte Sprache, große Diskussionen. Können wir lange drüber reden, wenn du magst.
Vielleicht kurz, was hältst du persönlich vom Gender-Sternchen? Sprichst du es mit? Sagt man die IntendantInnen oder wie machst du das?
Also beim Gender-Sternchen nehme ich mir wirklich gern, auch wirklich gern die Zeit, Kolleginnen und Kollegen zu sagen oder Hörerinnen und User zu sagen, auch zu schreiben. Ich brauche das Gender-Sternchen für mich nicht. Weil ich mir eben diese Zeit nehme, weil ich die auch gut finde, aber, und da lerne ich auch von meiner Tochter und von vielen jungen Leuten, mit denen ich hier im Sender zu tun habe, also meine Tochter im Privaten, im Sender hier, ich fand das Gender-Sternchen am Anfang sehr störend, finde es gesehen, also im Text immer noch störend, aber das Hören hat mich am Anfang wahnsinnig gestört. Ich glaube, wir tun gut daran, da auch von jungen Leuten zu lernen und mal zu horchen. Sprache hat sich immer verändert. Als ich jung war, wurde das Fräulein abgeschafft. Für viele hier vielleicht gar nicht mehr denkbar. dass das noch überhaupt möglich war, dass man jemanden, eine Frau mit Fräulein bezeichnete, wenn sie nicht verheiratet war. Also Sprache hat sich immer verändert. Und ich glaube, wir tun gut, dann uns da auch ein bisschen zu öffnen. In Maßen zu öffnen.
Ja, aber an das Fräulein kann ich mich noch gut erinnern. Da haben in den 80er Jahren die Feministin dann gekontert, Herrlein Turi, wenn du das also falsch gesagt hast, kann kaum einer glauben, dass das mal so wichtig war, ne? Diese Unterscheidung Frau, Fräulein.
Ja, vor allem die Unterscheidung bei einer verheirateten und nicht verheirateten Frau. Bei Männern gab es das nicht. Und das war höchste Zeit, das abzuschaffen. Es war auch vorher schon eher weniger im Gebrauch, war meine Beobachtung. Aber Sprache verändert sich und das ist ja immer auch ein Zeichen, wenn sich Sprache verändert und auch verändern muss. Und da denke ich, sag ja, tun wir gut dran, uns auch zu öffnen und zu überlegen, wie gehen wir damit um. Im Sender haben wir da natürlich ganz viele Diskussionen, auch machen wir es in Nachrichten, auf welcher Welle machen wir es. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir uns da keine Festlegung geben, außer dass wir bei Fritz, was ja unsere Jugendwelle ist, tatsächlich auch in den Nachrichten gendern. Ansonsten überlassen wir das den Moderatorinnen und Moderatoren, also auch der Formulierungs- und Meinungsfreiheit, keine Vorgaben. In den Nachrichten allerdings wird nur bei Fritz gegendert.
Was wäre deine Prognose? Wie wird es in 5 Jahren aussehen? Wird sich das Gender-Sternchen durchsetzen, auch das Gesprochene?
Ja, ich glaube, es wird sich durchsetzen. Ich glaube, ja, das wird weitergehen. Auch wenn wir jetzt Umfragen haben, dass es so viele Menschen gar nicht wirklich interessiert und auch so viele Menschen es gar nicht so für richtig halten. Also es ist noch nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Nein, das müssen wir immer wieder sagen. Trotzdem, ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass sich Sprache verändert. Das zeigt auch was. Es zeigt auch was und das macht auch Mut, wenn man sagen kann, es gibt Menschen, es gibt Bereiche, die sich auch in der Sprache nicht richtig abbilden. Also das sollten wir tun und hingucken. Ich sage nicht, dass wir alles mitmachen müssen, aber uns dem öffnen, auch dem Prozess ein bisschen hingeben, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Wir Älteren wissen ja, dass sich die Sprache ändert und wir zwei akzeptieren es auch. Was sagst du den Leuten, die sagen, nein, ihr macht mir meine Sprache kaputt, ihr nehmt mir meine Heimat, ich bin total dagegen. Was sagt ihr diesen Hörern oder Zuschauern?
Haben wir auch Menschen, die sich beschweren bei mir, per Mail, per Brief auch tatsächlich. Mich hat neulich sogar jemand auf dem Markt angesprochen und gesagt, wieso gendern Sie jetzt das mit dem Sternchen? Also das war offensichtlich auf Fritz bezogen, HörerInnen zu sagen, das stört mich, das stimmt nicht, es ist so wörtlich, ich zitiere, eine Vergewaltigung der Sprache. Wie gesagt, in dem Zusammenhang würde ich dieses Wort gerade mal nicht verwenden, aber ich glaube, es ist richtig, sich dem zu öffnen in Maßen. Also wir wollen auch niemanden verschrecken. Wir müssen immer wieder auch gucken, Menschen mitnehmen, die sich dem nicht öffnen wollen, vielleicht nicht können, es auch für überflüssig erachten. Die dürfen wir nicht verschrecken. Deswegen finde ich es gut, wenn wir auf unterschiedlichen Ausspielwegen, in unterschiedlichen Texten damit auch unterschiedlich umgehen. Ich glaube, bei Fritz wäre es komisch, nicht zu gendern. Und es gibt vielleicht die eine oder andere Welle auch bei uns, wo es vielleicht eher sehr komisch wäre, wenn wir das jetzt schon täten.
Klar. Jetzt ist Diversity natürlich mehr als nur das Frauenvoll mitgedacht, mit dabei sind, auch an der Spitze stehen wie bei euch. Es gibt ja oft den Vorwurf, der sicher nicht falsch ist, dass die ganzen Redaktionen in Deutschland, auch die vom RBB, sich reproduzieren aus so einer Akademikerblase. Was tut ihr denn da, um diverser zu werden?
Also diesen Vorwurf gibt es. Ich fange mal an, dass Diversity hat ja wirklich viele Facetten. Also das ist die Frauenfrage natürlich. Da sind wir gut. Da sind wir wirklich gut. Wir haben auf den ersten 4 Hierarchieebenen tatsächlich ungefähr knapp 50% Frauen. Es arbeiten bei uns, wenn man den gesamten Sender betrachtet, über 50% Frauen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut, was nie heißt, dass das nicht besser sein kann. Was Diversity angeht, wenn man die 3 großen Gs anguckt, das ist jetzt Englisch Gender, also Geschlecht, Generation, Alter und auch Geography. Und das ist das Letztere. Wo kommt einer her? Wo kommt ein Nee her? Ich glaube, dass dahin ging, glaube ich, deine Frage, Peter. Es macht einen Unterschied, aus welchem Milieu, aus welcher geografischen Umgebung, also Urbanität oder tatsächlich ländlicher Raum, jemand auf ein Ereignis guckt. Und da, glaube ich, ist auch bei uns noch wirklich Luft nach oben. Das wissen wir. Ich glaube auch, mit Diversity ist man nie fertig. Das ist, da ist man nie wirklich im sicheren Hafen, sondern da ist man am Ende immer auf einer Reise und manchmal auch auf hoher See. Wir haben, um deine Frage konkret zu beantworten, haben ein Diversity Management bei uns im Haus eingerichtet. Wir haben es zum Unternehmensziel erklärt, diverser zu werden und zu sein. Und dieses Diversity Management ist bei mir hier in der Intendanz angesiedelt. Wir nehmen das ernst. Ich nehme es in alle Richtungen ernst. Frauen, sagte ich eben, Menschen, ich kann das auch gar nicht sagen, Migrationshintergrund mit ausländischen Wurzeln stärker zu berücksichtigen, auch tatsächlich in den Führungsebenen. Das ist natürlich ein großer Punkt. Menschen mit anderen Ausbildungswegen, die einen bunteren, anderen, vielleicht manchmal für uns ungewöhnlichen Lebenslauf haben, aber... Und da sage ich, auch da gibt es bei uns noch Raum für Verbesserung. Auch vielleicht Menschen, die mit ganz anderen Meinungen kommen und dass sich diese Meinungen sich aus ganz anderen Lebensläufen speisen. Ja, das ist mir wichtig, dass wir da auch eine Meinungspluralität haben, dass wir Menschen haben, die vielleicht nicht, zum Beispiel auch Diversity gerade nicht besonders toll finden oder für überflüssig achten. Man muss doch solchen Menschen auch zuhören, man muss hinhören. Und ich glaube, uns geht ein bisschen in dieser Gesellschaft verloren, Menschen gegenüber zu sitzen, von denen ich weiß, der oder die hat eine ganz andere Meinung als ich, kann sie auch begründen und ich muss es für möglich erachten, nicht von vornherein dagegen zu sein, sondern für möglich erachten. Da ist vielleicht ein Punkt, den ich noch gar nicht so bedacht habe. Da ist vielleicht was Neues. Das glaube ich, müssen wir pflegen. Mhm. Also Pluralismus der Meinung.
Das heißt, ihr versucht da in Berlin in euren Redaktionen auch jetzt mal ein konservatives Landei einzuschleusen.
Oh, jetzt auch mal. Das hieße ja, das käme bei uns nicht vor. Ich habe heute Morgen bei uns im Hörfunk gerade im Inforadio ein langes Interview mit einem CSU-Politiker in Brüssel gehört. Also so ist es nicht, aber ich glaube, wir sollten darauf achten. Wir sollten einfach darauf achten, dass wir da die ganze Fülle abbilden.
Hast du ein konkretes Beispiel dafür, wie ihr heute anders umgeht mit dem Thema, jetzt andere Herkunften, andere Hautfarben reinzukriegen ins Programm? Gibt es da ein, zwei Beispiele, wo du sagst, schau mal, das ist früher so, wäre nicht passiert, jetzt passiert es aber?
Naja, unsere Journalisten werden die Jüngeren ausgebildet in der Electronic Media School, an der der RBB auch beteiligt ist. Auch da wird natürlich darauf geachtet, dass Menschen mit anderen Wurzeln, aber auch nochmal, auch mit anderen Lebensläufen kommen. Dass es nicht zwingend immer so ist, dass eins zu eins jeder ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit einem Doktor und 3 Jahre Ausland haben muss, sondern dass da auch geguckt wird, dass man andere Menschen findet, die wirklich nochmal anders vielleicht auf die Geschehnisse, die Ereignisse gucken. Was nicht heißt, dass es unterschiedliche Tatsachenwahrheiten auch im Hannah-Arendtschen Sinne gibt, sondern vielleicht aber auf dasselbe Ereignis anders blicken. Und das hat schon was damit zu tun, wo man herkommt. Das definitiv.
Es gibt ja den Vorwurf, dass Zugang zum Journalismus schon allein durch die vielen unbezahlten Praktika eigentlich gar nicht für Arbeiterkinder zum Beispiel offen ist. Wie macht ihr das? Wird euer Nachwuchs dann auch, der Praktika macht, von Anfang an ordentlich bezahlt? Was tut ihr, um zum Beispiel mehr Arbeiterkinder, Migrantenkinder in die Redaktion zu kriegen?
Das ist eine gute Frage und die trifft einen wunden Punkt. Da sind wir noch nicht gut genug. Und ich sagte ja gerade, wir gucken, dass wir nicht eins zu eins immer die klassischen Bildungswege berücksichtigen. Aber da ist ein großer Punkt und der ist, glaube ich, insgesamt im Journalismus ein Punkt, dass wir mit Menschen arbeiten, die häufig aus ähnlichen Belangen und Bereichen kommen. Ja, das stimmt. Also da ist einfach noch Luft.
Gut, mit der Feststellung lassen wir es mal, dass du sagst, da muss ich einfach auch noch mehr tun, wir sind unterwegs. Genau. Kann man das so lassen? Okay. Hinter dir und hinter mir liegen jetzt 12 besondere Monate, sage ich mal. Was hat die Pandemie, was hat Covid mit dir gemacht? Was hast du über dich gelernt in diesen 12 Monaten?
Muss ich mal einen kleinen Moment drüber nachdenken. Mhm. Ich habe gemerkt, dass menschliche Nähe durch nichts, wirklich durch nichts zu ersetzen ist. Trotz Zoom und Teams und FaceTime, es fehlt was. Weniger das Händeschütteln, vielleicht eher mal das in den Arm nehmen, sich in die Augen gucken. Das geht auch digital, ist aber natürlich nicht dasselbe. Körpersprache lernt man anders kennen. Das fehlt. Gleichzeitig sage ich auch, was mir nicht fehlt, ist manchmal das Spreizen auch in den Konferenzen. Es gehen manche Sachen auch schneller. die Ergebnisse sind nicht zwingend schlechter. Ich sage es mal vorsichtig. Also da gibt es auch eine Form der Effizienz durch Digitales, die ich durchaus auch zu schätzen gelernt habe, ganz abgesehen davon, dass man sich nicht durch die Republik bewegen muss, um einer 2- oder 3-stündigen Konferenz beizuwohnen, die nun gerade in Frankfurt oder München stattfindet. Dass das Positive, aber menschliche Nähe fehlt, das ist schon so. Auch, dass man mal in einer schwierigen Konferenz sich über den Tisch lehnt und sagt, komm, beweg dich an der Stelle, da kriegen wir für dich einen Ausgleich hin an anderer. Das geht digital auch mit Sick and Screen, mit dem wir auch alle ja inzwischen unterwegs sind, geht das manchmal aber eben auch nicht ganz so nah. Du hast aber gesagt, persönlich oder gefragt, du hast aber, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch die Senderchefin damit gemeint, ne?
Im Prinzip beides.
Also fürs Arbeitsklima hat das natürlich auch was bewirkt. Ich treffe viel weniger Kolleginnen und Kollegen. Also das, was man früher so kannte, ich sag mal die 3 Ks, Kaffeemaschine, Kantine und Konferenz, findet eben nicht mehr statt. Dass ich Menschen treffe auf dem Parkplatz oder im Treppenhaus oder im Fahrstuhl, das ist natürlich alles sehr viel einsamer geworden, was ich schade finde, weil man hat zwar die ritualhaften Vertretungsgespräche, also mit dem Personalrat und mit dem Redakteurs- oder demnächst Redaktionsausschuss. Das sind alles richtige und gute Einrichtungen, aber auch da ist es schöner, wenn man zwischendurch mal Menschen auf der Straße, im Flur, am Parkplatz oder sonst wo trifft und man fragt, was machen Sie eigentlich oder was beschäftigt Sie? Oder es kommt jemand auf mich zu im Fahrstuhl und sagt, Frau Schlesinger, wo ich Sie gerade sehe, ich wollte Ihnen schon immer mal sagen, das fehlt und das tut mir eigentlich auch leid. Also da muss mehr Zeit hin und man muss auch mehr zuhören wieder. Das ist, glaube ich, etwas, da freue ich mich drauf, andersrum, wenn es mal wieder besser wird. Im Moment sieht es aber gar nicht so aus.
Man sagt ja, eine Krise beschleunigt den Wandel. Welcher Wandel findet denn so bei euch im RBB zurzeit ohnehin statt und was wird noch beschleunigt durch Covid und die ganze Krise?
Naja, wir haben ja in den vergangenen Jahren eigentlich mit Turbogeschwindigkeit die Digitalisierung weiter vorangetrieben im RBB. Das heißt, wir bewegen uns schon lange auf 3 Ausspielwegen, also crossmedial, Radio, Fernsehen, online, haben letzteres maßgeblich nach vorne getrieben mit vielen neuen Formaten und auch Präsenzen in den Ausspielwegen. Das ist so, das konnten wir aufbauen. Wenn man dann zum Beispiel auch eine Belegschaftsversammlung mit über 1000 Menschen, Mitarbeitenden abhalten kann, hat das ja auch was für sich. Die haben wir sonst nicht zusammen. Das ist auch gut. Wir haben es auch in kürzester Zeit geschafft, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürs mobile Arbeiten eingerichtet haben, also Homeoffice oder woanders möglich ist. Dass sie auch mit dem nötigen Equipment ausgestattet werden konnten, bis hin zu Bürostühlen, aber auch eben Hard- und Software natürlich. Wir haben auch dadurch beschleunigt, kleineres, moderneres technisches Equipment gehabt. Und das heißt, wir sind auch mit weniger Menschen unterwegs. Also die Kamerateams sind kleiner geworden, die Reporterinnen-Teams sind kleiner geworden, was natürlich auch mit der Gefährdung zusammenhängt. Wir wollen möglichst wenig Menschen gefährden, aber da sind auch viele Learnings übrig geblieben für die Zeit nach der Pandemie. Also die postpandemische Zeit wird für uns sicherlich in der Retrospektive einen Technologieschub bewirkt haben. Das auch. Also, und wir haben auch mit einem, wie ich finde, guten Hygiene- und Sicherheitskonzept tatsächlich voll funktionsfähigen Austausch in hybriden Formaten erlebt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Das ist auch was, wo ich sage, das ist schon besonders und auch das wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen.
Ihr habt aber auch bei einigen Programmen abgebaut, gerade freie Mitarbeiter. Du hast in dem Zusammenhang, oder vielleicht zumindest ist es in der FAZ, in dem Interview, was du vor ein paar Wochen gegeben hast, darüber gekommen, von schöpferischer Zerstörung gesprochen. Was muss denn zerstört werden, damit ihr schöpferisch was Neues bauen könnt?
Naja, wir müssen über Ausspielwege, Produktionsweisen nachdenken. Und so meinte ich es auch. Da müssen wir, glaube ich, bestimmte Dinge schlichtweg sein lassen, um andere Dinge tun zu können. Was ja auch zurzeit herumgeistert ist, und das auch völlig zu Recht, dass wir 75 Kolleginnen und Kollegen eine Mitteilung schicken mussten, dass wir sie nicht mehr im selben Maße beschäftigen können. Das gilt frei für freie Mitarbeitende. Heißt aber nicht, dass die nicht mehr bei uns arbeiten, sondern wir haben tatsächlich vor, zwei Formate einzustellen. Das muss aber auch möglich sein, weil sich ein ich sag mal, gerade ein Medienunternehmen natürlich auch verändern muss. also auch einen Erneuerungsprozess im linearen wie im nonlinearen Bereich herstellen muss. Und das ist uns wichtig. Wichtig ist uns aber auch, wir sind ein sehr sozialer Arbeitgeber, der mit Sicherheit in jedem Einzelfall versuchen wird, Menschen irgendwo wieder unterzubringen in unserem großen Ganzen. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr zuversichtlich. Wir kennen das, wir kennen auch die Sorgen und Ängste. Ich war selber lange freie Mitarbeiterin, die dann Menschen treffen, die vielleicht auch nicht immer nur ganz jung sind und die nicht immer sofort in die Hände klatschen und sagen, ich mache was Neues, prima. Wir werden uns da wirklich um großen Ausgleich kümmern und nochmal in jedem einzelnen Fall, das ist uns ein Anliegen. Aber ein Medienunternehmen muss sich auch verändern, muss neue Angebote machen können, wenn man merkt, dass die alten Angebote, die gut waren, die auch Spaß gemacht haben und die mit großem Herzblut gemacht worden sind, nicht mehr so das Publikum finden. Das heißt, dann machen wir ja auch was falsch, denn wir leben ja auch von öffentlichem Geld.
Ihr habt ja ZIP und RBB um 6 eingestellt und da sind diese 75 freien Mitarbeiter, haben die genau ihren Job verloren. Zwei Fragen dazu, warum habt ihr das eingestellt und sind die 75 schon irgendwo anders untergekommen?
Das ist genau das, was ich eben meinte. Wir haben es noch nicht eingestellt, sondern wir haben jetzt gesagt, dass wir in einem knappen Jahr es einstellen werden. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet, aber wir machen das auch wirklich, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich anders zu orientieren, auch bei uns im Sender sich anders zu orientieren oder ganz anders zu orientieren. Auch das gibt es. Also auch da haben wir jetzt schon, ich glaube, 2 Mitarbeitende sind es, die gesagt haben, sie wollen was ganz anderes machen. Also auch das gibt es. Das ist der Punkt und da sage ich, das muss möglich sein, einem großen Sender, dass man auch mal ein anderes Programmangebot macht, wenn man merkt, es ist nicht mehr das, was die Menschen eins zu eins interessiert. Oder wenn man sagt, man muss vielleicht auch mal was Neues erfinden, um wirklich was Neues zu haben.
Patricia, erklär uns doch mal, welche Art von Programm oder was hat keine Zukunft? Wo glaubst du, wird in den nächsten Jahren deutlich abgebaut? Grundsätzlich im linearen Programm, im regionalen, in der Kultur. Gib uns mal einen Hinweis und auch warum du glaubst, dass da abgebaut werden muss.
Ich würde eher andersrum fragen, was brauchen wir in Zukunft?
Nicht das wäre meine Anschlussfrage.
Das ist doch die Frage, nicht was bauen wir ab, sondern was brauchen
wir? Gut, dann,
wir?
Im Moment
ist es so, ich sage es immer wieder, das ist nicht mein Bild, was ich jetzt benutze, sondern das ist das Bild des ehemaligen BBC-Chefs Tony Hall. Der hat gesagt, wir müssen zurzeit 2 Pferde reiten, das Digitale und das Lineare. Beide Pferde sind anstrengend. Wir brauchen Futter für beide Pferde und wir wissen nicht, wann wir nur noch das eine Pferd reiten, das andere vielleicht nicht mehr. Und das ist etwas zurzeit Lineares und Nonlineares. Da müssen wir gucken, wie wir den Ausgleich schaffen. Einerseits von uns wird gerade verlangt, möglichst gutes Fernsehprogramm, möglichst gute Hörfunkprogramme, Hörfunkwellen und möglichst viel im Internet. Das ist auf Dauer praktisch nicht zu leisten, weil alles kostet Geld, selbstverständlich. Und das bei steigenden Löhnen und Gehältern, was wir alles gut und richtig finden. Deswegen müssen wir genau gucken, wann wir was nicht mehr in der Ausführlichkeit machen, was wir wie vielleicht anders produzieren können, damit es nicht mehr so aufwendig ist. Denn eins ist auch klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird in Zukunft mit weniger Geld und mit weniger Stellen auskommen müssen. Trotzdem haben wir die Aufgabe, alle Menschen zu erreichen mit dem, was wir am besten können. Also wir müssen Öffentlichkeit herstellen, nicht nur die Lücken, die der kommerzielle, also private Medien lassen, sondern Öffentlichkeit herstellen für möglichst alle mit den spezifischen Themen, die wir haben, die da sind, Information, Kultur, Bildung, Rat geben, aber auch Sport und Unterhaltung.
So, aber von den 2 Pferden, die jetzt da im Moment auf der Bahn sind, ist ja klar, dass das eine Pferd, das lineare Programm, eigentlich keine große Zukunft hat, dass in Zukunft, wenn die Leute es alle technisch verstanden haben, man sich die Sache abrufen wird, also die ARD eine große Mediathek sein wird, oder nicht? Mhm.
Das ist so, ja, das wird die Zukunft sein. Wann diese Zukunft beginnt, um der Frage
gleich vorweg,
ja, aber wann sie so ist, dass man sagt, man wird nicht mehr ein Radio einschalten, eine UKW-Frequenz nutzen, um die vertraute Welle Radio 1, Kulturradio oder Inforadio abzurufen oder nein, das wird irgendwann aufhören, das wird so sein. Die UKW-Frequenzen, da gibt es noch keinen Abschaltungszeitraum, das ist ein Punkt, den können wir uns auch nicht überlegen, das ist eine politische Entscheidung. Viele hören Radio, Wellen über DAB+, oder gucken fern, natürlich auch schon nicht mehr mit einem klassischen Fernseher, also auf ganz anderen Ausspielwegen, viel natürlich mobil. Ich weiß nicht, Peter, hast du noch einen Fernseher?
Ja, ich habe einen Fernseher, aber ich bin auch 60. Ich bin älter als die Berliner Mauer.
Ich bin noch nicht 60 und habe auch einen Fernseher, aber ehrlich gesagt, ich gucke auch ganz viel mobil, da wo ich gerade bin, mit dem iPad und auch mit dem iPhone, selbstverständlich. Und junge Leute, ob in WG oder alleine wohnend, haben heute gar keinen Fernseher mehr und brauchen ihn auch nicht. Das heißt, es wird was ganz anderes gelernt. Da kommt eine Generation, die gar nicht mehr gewohnt ist, um 20 Uhr das Hochamt die Tagesschau anzugucken. Vielleicht sind sie es noch gewohnt, aber sie holen das ganz oft eben dann, wenn sie es brauchen. Und tatsächlich konsumieren sie auch oft öffentlich-rechtliches Gut, sage ich mal, ohne es zu merken, weil es bei TikTok oder bei Insta daherkommt. Von daher, ich glaube, wir müssen uns da maßgeblich umstellen in den nächsten Jahren. Meine Aufgabe ist es, und mit mir, das ist ja keine One-Woman-Show, das sage ich immer wieder, mit mir die der Geschäftsleitung dieses Senders, tatsächlich dafür zu sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft noch eine maßgebliche Rolle spielt, nämlich die Menschen da erreicht, wo sie sind, im Netz.
Wie gehst du, Patricia, und deine Mitarbeiterinnen mit dem Problem um, dass eine Sendung, die für eine Mediathek produziert wird oder für den Abruf sehr speziell sein kann, auch auf kleine Zielgruppen zielen kann, während ein lineares Programm muss ja immer auf den Programmfluss gucken. Das heißt, das sind ja ganz andere Art von Anforderungen an eine Sendung. Soll sie speziell sein für eine spezielle Zielgruppe oder soll es so Mainstream sein? Für wen produziert ihr denn?
Danke, das ist eine gute Frage. Das zeigt das Dilemma der zwei Pferde. Ich würde nicht alles, was wir im Fernsehen machen, als Mainstream bezeichnen. Nein, gerade der RBB macht sehr viele Spitze, wie es bei uns heißt, Sendungen, die für bestimmte, wie es heißt, Zielgruppen, also für bestimmte Menschen da ist. Ich erinnere mal an die Serie Warten auf den Bus, die im Netz großen Zuspruch gefunden hat, im linearen Fernsehen Mittelzuspruch gefunden hat. Wir machen beides. Und genau das ist das Beste, was wir machen können. Wir haben vieles, was wir im Netz, was sehr gut läuft, was im linearen Fernsehen nicht so gut läuft, und umgekehrt. Wir haben auch einige Sachen, die im Fernsehen sehr gut laufen, wo die Abrufzahlen im Netz so lala sind. Also das ist etwas, da lernen wir, da bieten wir an und wir wollen dahin, wo die Menschen sind. Wir haben auch Formate zum Beispiel für junge Frauen, die ihren Körper auf TikTok. Das würden wir nicht ins Netz stellen. Ist aber ratgebend im besten Sinn und hat einen sehr, sehr großen Zuspruch. Also wir machen Sachen im Netz, die wir nur im Netz machen, machen viele Dinge im linearen Programm, die wir manchmal auch anders geformt, anders formatiert im Netz dann machen und anbieten. Das ist genau die Aufgabe, da zu sein, wo die Menschen uns brauchen, egal auf welchem Ausspielweg.
Ja, aber die Tendenz müsste sein, dass ihr immer mehr aufs Netz guckt, weil ihr müsst ja auf die Zukunft gucken, nicht auf die Vergangenheit. Wenn es noch so ein paar Leute gibt um die 60, die weiterhin linear gucken, die werden ja älter und biologisch gesehen sterben sie auch irgendwann aus. Also wie viel Prozent der Energie geht bei euch ins Lineare und wie viel ins Netz, in die Netzdenke?
Also zunächst mal ist mir erstmal jeder Zuschauer gleich wichtig. Und gleich, es ist gut, Hauptsache sie gucken uns, sie hören uns, sie nehmen uns wahr. Und ich glaube, das lineare Angebot ist ein Serviceangebot rundum, was wir auch noch eine ganze Weile, auch noch einige Jahre haben werden, selbstverständlich. Aber bei uns ist auch so, es geht um die zwei M's, um Menschen und Moneten. Wie viele Menschen arbeiten online und wie viele Menschen arbeiten linear? Das wird in Zukunft, das kann ich so gar nicht beantworten, aber wir werden Ressourcen umwidmen. Wir werden Geld mehr ins Digitale stecken. Und da wir nicht mehr Geld haben, müssen wir gucken, wo wir es hernehmen. Und wir müssen ohnehin sparen. Das weiß jeder, der sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt. Wir haben im Grunde jedes Jahr neue Sparrunden. Wir müssen sparen. Aber wir werden zusätzlich noch, und das hat der RBB auch beschlossen, 10% aus dem Linearen nehmen, um es im Digitalen abzubilden. Also neue Formate zu finden und da zu sein, wo jüngere Leute sind. Denn in der Tat, du hast es angesprochen, wir können natürlich nicht darauf warten, dass das Lineare langsam stirbt. Gleichzeitig muss man es auch mal sagen, die Tagesschau hat an einem nachrichtenarmen Tag, in Klammern, die haben wir im Moment nicht, rund 10 Millionen Menschen, die Tagesschau einschalten auf den verschiedenen Kanälen. Und momentan sind das eher 12 Millionen, weil wir eben nachrichtenstarke Zeiten haben. Also Das ist genau dieses. Das sind die zwei Pferde. Wir müssen genau hingucken, welches Pferd braucht im Moment was, um tatsächlich noch wirklich funktionsfähig, also reitbar zu sein.
Bevor ich mit der nächsten Frage komme, möchte ich noch mal sagen, dass wenn jemand möchte, aus den über 100 Leuten im Publikum gerne aufzeigen, dann hole ich ihn hoch, dann dürfte er an dieser Stelle Patricia eine Frage stellen. Gerne aufzeigen, sonst habe ich noch eine Frage und ich habe noch einige Fragen. Wir können noch eine Viertelstunde, 20 Minuten machen, aber ihr dürftet jetzt aufzeigen, dann könnte der Markus vielleicht mal gucken, ob da jemand ist. Dann würde ich die nächste Frage stellen. Markus, du schaust bitte mal. Patricia, wir brauchen einen Wandel. Siehst du dich als Getriebene oder als Treiberin vom Wandel?
Gute Frage. Ich lasse mich nicht gern treiben. Außerdem mag ich Wandel. Also ich bin eher selbst jemand, der gern was, der oder die gern was verändert. Also ich finde Wandel eigentlich eher anregend. Mir macht Wandel auch Spaß. Aber wenn man gewandelt wird, ist es nicht immer spaßig. Und das nehme ich sehr deutlich wahr. Also in Bezug auf Mitarbeitende auch. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass viele, viele Mitarbeitende im RBB mitgemacht haben die letzten Jahre und wir haben wirklich viel gewandelt. Ich habe bei meiner Antrittsrede irgendwie ist mir rausgerutscht, wir haben hier viel gerockt. Mir macht das Spaß, aber mir ist auch klar, ich habe auch den Menschen vieles abverlangt und das geht auch weiter, weil die Zeiten so sind, wie sie sind. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ich mag eigentlich Wandel und wenn ich weiß, ein Zug fährt, dann steige ich erstens gerne in den Zug, aber lieber dann auch ins Führerhaus als hinten in den letzten Waggon, weil im Führerhaus kann ich noch sehen, welche Weiche ich nehmen möchte.
Gut, dann haben wir jetzt die Nicola Brüning auf der Bühne. Nicola, du hast schon von einer ganzen Weile aufgezeigt. Du könntest jetzt dich einschalten und deine Frage an Patricia Schlesinger stellen.
Ja, ich hatte, ich komme mal zurück weg, beziehungsweise auf das weniger Kreative. Es wurde vorhin gesagt, dass der Rundfunk, und das wird ja auch so wahrgenommen, Fernsehen etc., der Journalismus im Allgemeinen sich in einer Akademikerblase befindet. Und ich glaube, das ist auch so, weil die meisten studiert haben müssen. Die Politik sagt zwar immer, es muss nicht jeder studieren, wir brauchen auch Handwerker und keiner muss an die Uni rennen. Aber die Wahrheit ist doch die, dass die guten Stellen in der Verwaltung oder auch in der Wirtschaft nur mit Bachelor- oder Masterabschluss zu haben sind, gerade wenn es um Aufstiegspositionen geht. Und das hat auch schon damit zu tun, dass immer mehr Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und auch Sender dazu übergehen, elektronische Bewerbungsverfahren einzuleiten. Und wenn man da das Häkchen bei Bachelor oder Master nicht machen kann, dann kommt man erst gar nicht weiter. Also die werden ja dann gar nicht angeguckt. Und man muss einfach heutzutage allen jungen Leuten sagen, geht irgendwas studieren, egal was, von mir aus Bonsai schneiden mit der Nagelschere, aber ihr braucht ein Badge, denn ihr müsst bis zum 70. Lebensjahr arbeiten und wenn dann mit 35 die Chance vorbeikommt, irgendeinen tollen Job zu kriegen, in der Behörde, sonst irgendwie was, dann habt ihr einfach diesen Zettel nicht. Ja, und den es braucht, um da weiterzukommen. Und ich glaube, das ist
Nicola,
die Frage ist die,
was ist deine Frage an Patricia? Genau,
danke. Ja, genau, die Frage ist, ich wollte nur, damit man versteht, wo ich herkomme.
Ja,
klar. Die Frage ist die, Frau Schlesinger sagte gerade, dass sie eben auch anders drauf guckt. Gibt es denn, wird denn auch letztendlich drauf geguckt, dass man nicht studiert haben muss? Und es kann zum Beispiel irgendjemand, der einen tollen Lebenslauf hat als Surflehrer oder was, auch Journalist werden dann?
Danke für die Frage. Es war ja eher eine gesamtgesellschaftliche Kritik, so hast du, Nicola, gerade angefangen. Wobei ich sage, wir haben ein Bildungssystem, was weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Aber wenn ich ins Ausland gucke, sage ich immer noch leise weint, es ist ganz gut, weil durchlässig. Du hast gesagt, egal was, ich beantworte auch gleich die Frage, egal was man studiert, Hauptsache irgendwie, damit man den Haken am Badge machen kann. Da bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Richtig anderer Meinung. Ich glaube daran, dass wenn Menschen das machen, was sie in sich auch vorfinden, also im Zentrum ihrer Leidenschaften ist, dann ist man meist auch im Zentrum seiner Fähigkeiten. Dann wird man richtig gut. Also nur um irgendwas zu studieren, um den Badge abhaken zu können, davon halte ich gar nichts. ich glaube wirklich, es muss was oder sollte was mit Leidenschaften zu tun haben, damit man möglichst lang und gut da unterwegs ist. Denn wenn wir überlegen, wie viele Lebensjahre ein Mensch mit Arbeiten verbringt, auch um seinen Lebensunterhalt und die Miete zu bezahlen, aber auch mit viel Zeit, dann ist es doch richtiger zu sagen, nicht egal, was ich mache, sondern guck lieber irgendwas, wo du sagst, hier ist Leidenschaft vorhanden. Ob man studiert haben muss, das war ja die Frage bei uns. In vielen Bereichen ist das noch so. Wir haben eine Hauptabteilung Personal. Wir haben genau dieses Thema. Und du hast vorhin auch gemerkt, an der Stelle habe ich gesagt, da ist noch Luft von nach oben. Wir haben genau dieses Thema. Ein Journalist muss nicht zwingend studiert haben. Nein, das ganz bestimmt nicht. Also das ist, ich habe mal in früheren Zeiten beim alten Sender, ich komme vom Norddeutschen Rundfunk, das hat Peter vorhin gesagt, jemand eingestellt, der war eigentlich Taxifahrer. Aber er war so gut, dass man sagte, der muss was anderes machen. Und ich habe den Kontakt leider verloren. Ich weiß nicht heute, was er macht, aber er hat in erster Linie eine Taxifahrerkarriere gehabt und hat am Anfang zumindest die Zeit, die ich verfolgen durfte, einen tollen Job als Journalist gemacht. Also es ist nicht zwingend und ich glaube, du hast das böse Wort Akademikerblase genannt. Das habe ich nicht genannt, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht dahin bewegen.
Also Nachfrage von mir, es gibt die Chance für den Surflehrer beim RBB?
Ah, stimmt, der Surflehrer. Im Prinzip ja, warum nicht?
Gut, dann würde ich gerne, Nicola, danke dir, Nicola, dann würde ich gerne die Julia das Mikro freigeben. Julia, du bist Künstlerin.
Ja,
sehe ich in deinem Profil. Ja, ja. Schieß los, stell dich selber vor.
Ja, danke schön. Moin, moin, erstmal aus Spanien hier unten. Ich habe aber eine Vergangenheit beim RBB, da hieß er sogar noch SFB und ORB. Und darauf zielt meine Frage. Statt das manchmal redundant immer das gleiche Programm auch in den dritten abgespielt wird. Wir können ja nicht parallel auf all den Sendern die Tagesschau gucken. Gäbe es nicht die Möglichkeit, ohne Imageverlust auch die alten Schätze wieder zu heben? Also gerade aus den 80er, 90er und 2000er Jahren gibt es ja großartige Sendungen, die der Heimatsender gemacht hat, die so nicht mehr verfügbar sind. Ist es ein Irrtum, bekommt man die nicht mehr zu sehen?
Ach, das ist eine gute Frage. Ja, wir haben noch ganz viele Schätze in den Archiven bei uns und wir müssen das dringend digitalisieren, was auch passiert, was auch richtig ist. Wir senden öfter mal alte Schätzchen und Schmonzetten, solange es geht. Es ist immer auch eine Frage der Rechte. Auch damals gab es schon Rechte und viele Rechte sind ungeklärt. Und es gab dann 1997 eine, jetzt will ich euch gar nicht mit langweilen, eine juristische Veränderung. Das ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Aber gerade der RBB sendet vor allem zu nachtschlafender Zeit viele alte Filme. Spielfilme vor allen Dingen.
Das meine ich eigentlich gar nicht, weil...
Oh, dann habe ich dich falsch verstanden, entschuldige.
Ja, ich habe mich auch nicht präzise genug ausgedrückt. Ich meine jetzt wirklich nicht die Feuerzangenbowle, sondern ich meine das, was ich mal bei einem Vortrag von Ihnen gehört habe, dass Sie der Nachbarsender sind. Das hieß ja früher auch in der Abendschau, macht's gut, Nachbarn. Und das hat mich sehr angesprochen, damals noch als Ostdeutscher. Es gibt so wunderbare Produktionen, was weiß ich, Schlaflos in Berlin. Hier bei Clubhouse merkt man, wie viel Interesse es dafür gibt. Das kann ganze Räume füllen, wie zum Beispiel die Street-Art-Kultur der 90er aufbereitet wird, dass die 80er wieder total in sind, dass die nächste Generation gar keine Vorstellung von West- und Ost-Berlin hat. Da ist so viel da, was ich gerne sehen würde, statt 77. Mal noch eine Fassung der Roten Rosen oder wie diese Sachen heißen. Ich finde es manchmal schade um den Sendeplatz.
Also, Rote Rosen gibt es bei uns nicht im RBB-Fernsehen. Ich bin kein ganz großer Fan der Roten Rosen, aber sie sind sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich will das nur einmal sagen. Ich habe vorhin gesagt, mir sind alle Zuschauer gleich lieb. Und ich mag es aber nicht so gerne, wenn man sagt, das ist das eine und das andere. Die Roten Rosen haben durchaus ihre Berechtigung, finde ich. Und übrigens, die meisten Abrufzahlen in der Mediathek der ARD, das sind Rote Rosen und Sturm der Liebe. Man muss das auch mal sagen. Du möchtest aber, wenn ich es richtig verstehe, jetzt mehr von den alten Dingen sehen im RBB-Fernsehen. Das ist es doch, oder?
Ja, ich denke, dass das echte Leben, also gerade das Berliner echte Leben, diese eigene Geschichte manchmal für mehr Selbstbewusstsein und Selbstverständnis sorgt, als wenn man das so im Titel vor sich herträgt. Also mir geht es auch gar nicht darum, eine bestimmte Sendung zu bashen, sondern eher darum, dass bestimmte Sendungen einfach sehr, sehr viele Sendeplätze haben und andere Sachen nicht gesehen werden können, weil diese Sendeplätze ja blockiert sind.
Ach so. Ja, also erstens spricht all das, was du sagst, für Mediathek. Dort kann man ganz viel einstellen, auch alte Sachen. Das sind ja schon, also wir würden sagen, Special Interest Geschichten. Also bestimmte Menschen interessieren sich dafür, andere vielleicht weniger. Ich bin ein großer Freund von Archive auch wirklich zugänglich zu machen. Übrigens hat der RBB da eine Federführung in der ARD, die alten Archive zugänglich zu machen. Es muss digitalisiert werden. Das finde ich alles richtig. Aber ich habe vorhin auch schon gesagt, die Rechte sind dafür nicht immer da. Das ist eine komplizierte Frage mit den Produzenten. Aber in einem Punkt hast du völlig recht. Wir haben so viele Schätze in den Archiven, da ist noch viel zu holen. Speziell was jetzt das RBB Fernsehen angeht, da gibt es diverse Sendereien, die sich beschäftigen mit Berlin als Stadt, mit Geschichte der Stadt, mit Brandenburg und der Geschichte, der durchaus sehr vielfältigen Geschichte. Also da gibt es schon eine Menge, glaube ich, wenn du auf Nachbarn und auf Nähe und ja, der Hauptstadtsender in der Region, aber der Sender, der mir auch ein Heimatgefühl gibt, anspielst. Ich glaube, da sind wir ganz gut, aber da ist immer noch Luft nach oben, selbstverständlich.
Patricia, an der Stelle würde ich gern übernehmen. Schätze, Archivschätze, die gehören eigentlich in eine Mediathek, richtig?
Genau.
Das war deine These.
Nee, und ist denn die Mediathek
auch? Sind auch idealer Stoff für Mediatheken. Mhm. Geht es denn voran, dass die ARD insgesamt ihre Mediathek ausbaut, dass vielleicht was mit dem ZDF zusammen gemacht wird? Das German Gold wurde ja leider verboten. Siehst du eine Tendenz, dass man vielleicht doch es irgendwie hinkriegt, etwas nutzerfreundlicher auf das gesamte öffentlich-rechtliche Material zuzugreifen?
Also German Gold wurde verboten aus kartellrechtlichen Gründen, das ist vollkommen richtig. Das war schon mal die Idee, eben eine gemeinsame, eine Art Mediathek hinzulegen, gemeinsam zu vermarkten auch, das geht so nicht. Die ARD-Mediathek, das hast du eben gefragt, Peter, ja, da gibt es maßgebliche Veränderungen. Ich rate nur jedem, sich das mal anzugucken. Die ist neu kuratiert, neu aufgesetzt, mit Personalisierungsfunktionen. Da geht ganz viel und da werden wir in den nächsten Jahren maßgeblich dran arbeiten, weil das in Zukunft der neue Ausspielweg ist, selbstverständlich. Selbstverständlich. Die Zusammenarbeit mit dem ZDF ist eine politische Frage, die ich sehr attraktiv finde. Ich finde, darüber lohnt es sich nachzudenken. Trotzdem, die Vielfalt ist ja auch wichtig. Aber in der Tat, also eine gemeinsame Mediathek mit dem ZDF würde ich persönlich für attraktiv halten, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das denkt.
Okay, ich bedanke mich mal bei Nicola und Julia. Wir haben jetzt 42 Minuten rum. Wir biegen langsam in die Schlussgerade dieses Gesprächs. Das Chefin-Gespräch hat 5 Standardfragen an die Chefin. Die will ich jetzt auch der Patricia stellen. Erste Frage von den Standardfragen. Patricia, wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie in die Hand nehme?
Oh, von dem Tag träume ich vielleicht auch noch. Im Ernst, die Frage ist ja, was heißt hier besser? Es geht um eine große Verantwortung, die habe ich und der muss ich mich gewachsen zeigen. Für die Mitarbeitenden als Arbeitgeberin, aber auch im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags so zu handeln, dass er seiner Idee gerecht wird. Ich sage es immer etwas pathetisch, auch ein Teil des Rückgrats dieser Demokratie ist. Dafür, also dazu stehe ich auch, dafür bin ich da. Ich kann es vielleicht andersrum sagen. Was mich manchmal nervt, sind zerfasernde Diskussionen und Gespräche, die Dinge kaputt reden und eine eigentlich gute Idee am Ende in Staub auflösen. Da sage ich manchmal, nee, Schluss jetzt, alles von vorn. Ich halte es für eine gute Idee, lass es uns trotzdem machen, auch wenn es vielleicht jetzt aus jetziger Sicht 31 Gegenargumente gibt. Aber wenn die alle sagen, die Idee ist gut, dann sollten wir doch vielleicht die 31 Gegenargumente mal versuchen, aus dem Weg zu räumen. Dann sage ich ja, man muss es vielleicht jetzt einmal in die Hand nehmen und sagen, jetzt versuchen wir es trotzdem.
Ich stelle die Frage nochmal ein bisschen anders. Ich will auf was anderes hinaus, nämlich die Frage, vielleicht, ich frage es mal so, wann hast du das erste Mal in deinem Leben gedacht, ach, Intendantin, das könnte ich auch?
Nee, das habe ich so nicht gedacht. Ach, Intendantin könnte ich auch. Nein, ich glaube, da muss man wirklich demütiger sein. Es gibt viele Sachen, die ich interessant finde. Wie gesagt, ich habe vorhin über Leidenschaften und Fähigkeiten gesprochen. Viele Sachen, die ich interessant finde, aber sich auf einen Posten, ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, zu bewerben, und das war ja damals Bewerbung und auch ein Auswahlverfahren, in dem Wissen, das kann ich auch, so kann man da nicht rangehen, glaube ich. Das liegt mir überhaupt nicht. Im Gegenteil, da wacht man schon manchmal morgens auf und denkt, mein Gott, jetzt Intendantin. Okay, es ist eine große Verantwortung, aber mir macht das sehr viel Spaß, muss ich auch sagen. Auch, weil ich hier auf Menschen gestoßen bin, die unglaublich offen waren, mit ganz viel Dynamik und Elan auch an Veränderungen, über die wir gerade sprachen, mitgearbeitet haben.
Patricia, was war dein schlimmster Anfängerfehler als Chefin und was hast du daraus gelernt?
Müsste es nicht Anfängerinnenfehler heißen in dem Fall? Stichwort Gendern?
Wenn du magst, ja.
Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, dass ich unterschätzt habe, dass jedes Wort zählt. Wenn ich einem Mitarbeiter, im Fahrstuhl begegne und wir sprechen über Standortfragen, wo ein Sender am besten angesiedelt wäre in Berlin, und ich sage so mehr im Nebensatz, naja, man kann sich den RBB gut in Mitte vorstellen, in Berlin-Mitte. Und am nächsten Tag fragt mich jemand aus meiner engsten Umgebung, Frau Schlesinger, wollen Sie den Sender umziehen? Ich sage, wieso, wie kommen Sie denn auf diese Idee? Nein, will ich nicht. Das ist ein Beispiel. Ich habe es spät gelernt, dass wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und sofort Kreise zieht. Das habe ich am Anfang, glaube ich, das war ein Fehler. Das muss man vorsichtig sein, noch vorsichtiger sein, die Worte wägen, die Gedanken wägen. Es war nur der Satz, na klar kann man sich den RBB auch in Mitte vorstellen.
Okay, und was du daraus gelernt hast, ist, dass du vorsichtiger bist in dem, was du so sagst.
Nicht unbedingt zurückhaltender, aber dass ich mir gut überlege, meine ich das so, was ich sage, oder könnte es anders ausgelegt werden, was in dem Fall der Fall war.
Gut, was ist dein Rezept gegen Druck, Stress und Frust?
Druck, Stress, Frust. Okay, das sind aber verschiedene Sachen. Ne? Druck mag ich nicht, versuche mich dem auch zu entziehen. Baue manchmal auch Gegendruck auf, also so wenn künstlich erzeugter Zeitdruck manchmal auch mit großem Elan oder großem Aplomb auf mich zukommt, dagegen wehre ich mich und sage, nee, das machen wir jetzt nicht, so geht's auch nicht, es geht nicht so schnell. Stress gibt's das typische, der positive Stress, der mich befeuert, dann kriege ich glänzende Augen und blühende Wangen, das macht mir dann auch Spaß, also das kenne ich noch aus meinem alten Job als Reporterin, das fand ich eigentlich immer sehr anregend und das hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Dann gibt es natürlich den negativen Stress, der mit Druck wahrscheinlich gleichzusetzen ist. Das ist also, wobei wenn es richtig, richtig hektisch wird, werde ich eher ruhig, weil alles andere geht auch gar nicht, weil das macht ja gar keinen Sinn. Dann hast du aber nach Frust gefragt, das war das Dritte. Wahrscheinlich denkst du jetzt Schokolade oder das lange Gespräch mit der Freundin. Bei mir ist es ganz, ganz einfach. Ein Spaziergang am Wasser, ob das ein See ist oder ein Kanal ist oder eine Pfütze vielleicht nicht. Am besten am Meer. Das ist das Beste gegen Frust. Wobei Frust tatsächlich da eher so die kleinen nervigen Alltagsproblemchen sind. Also
Gut. Patricia, was lässt dich verzweifeln?
Ich bin nicht so leicht verzweifelt, so richtig verzweifelt, nein. Unzuverlässigkeit, dauerhafte Mutlosigkeit und feiges Ausweichen, würde ich sagen. Das ist etwas, damit kann ich nicht so gut umgehen.
Und in der jetzigen Situation mit Blick auf die Politik gibt es da nichts?
Oder du sagst, puh. Ach doch, Frust, ja, wenn wir es wegnehmen, ja, natürlich.
Sag mal.
Ja.
Was denn?
Anstieg von häuslicher Gewalt während des Lockdowns. Das ist etwas sehr Bedrückendes, finde ich. Ja. Was mich auch bedrückt, sind, jetzt geht es ins Politische, Teilöffentlichkeiten, die nicht erreichbar sind, die nicht mehr miteinander reden. Was mich auch bedrückt, sind polarisierte und polarisierte Medien mit hetzerischen Botschaften im Netz oder auch im guten alten Linearen. Wir brauchen nur in die USA zu gucken und das Ergebnis ist bekannt. Das ist etwas, das lässt mich verzweifeln und manchmal auch fürchten, dass manches schiefgehen kann, was nicht schiefgehen sollte. Und dafür sind wir dann auch dran.
Und was, Patricia, macht dir Mut?
Dass ich an einigen Stellen den Eindruck habe, dass sich die Gesellschaft verändert. Wir haben vorhin mit Sprache angefangen, dass sie doch sich öffnet und etwas toleranter wird. Dass es mehr Menschen gibt, die vielleicht früher unter schwierig oder Außenseiter eher am Rand der Gesellschaft waren, die aber sich jetzt stärker zeigen. Das ist auch kämpferisch, manchmal mir auch zu kämpferisch, aber es gehört auch Mut dazu. Mut ist etwas, was ich sehr mag, was ansteckend ist.
Gut, dann kämen wir zur letzten Frage, weil wir sind jetzt sehr persönlich, es ist sehr spannend, was du sagst. Ich will nicht nochmal in die Politik, in die ARD gehen. Ich habe jetzt nur noch eine Abschlussfrage an dich, Patricia. Was ist der Sinn deines Lebens?
Da gibt es natürlich viele Antworten.
Was soll man auf dem Grabstein könnte man sagen.
Mir gefällt beim Sinn, nach der Sinnfrage, da fällt mir ein Kafka ein. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Grabstein hast du gerade gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Grabstein?
Ja, was soll auf dem Grabstein stehen, wenn du sozusagen eine Orientierung brauchst, um diese komplexe Frage zu konkretisieren?
Okay, also ehrlich gesagt, so wie ich das bisher verstanden habe, kriege ich nicht mehr mit, was auf meinem Grabstein steht. Von daher ist der Grabstein für mich jetzt nicht so richtig die Orientierung, aber eher die Wege, die dadurch entstehen, dass man sie geht. Also es hat wieder mit Mut zu tun und mit Weitermachen für das Richtige. Mit der Offenheit,
gut, sich
vielleicht auch manchmal belehren zu lassen, dass das, was man für richtig erachtet, nicht immer 1:1 das Richtige sein muss. Das ist ein wichtiger Punkt für mich.
Patricia, dann danke ich dir, auch Nicola und Julia, für eure Fragen. Patricia, danke für die 51 Minuten, die du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei deinen Umbauarbeiten auch. Danke.
Großen Dank. Ich finde, das ist ein schönes Format, wenn ich das mal so sagen darf.
Danke dir.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.